Hey Genie, ich hab voll Hunger. Mach mir mal ein Gedankenexperiment zum Thema Ernährung der Zukunft.
Stell dir vor, Montagmorgen, 7.30 Uhr, wie immer klopft es pünktlich an der Wohnungstür. Was für deine Großeltern noch Bofrost oder Eismann war, heißt heute Nutri Necessary, mit dem Unterschied, dass es verpflichtend ist. Jede krankenversicherte Bundesbürgerin und Bundesbürger erhält pünktlich zum Wochenbeginn Besuch vom Nutri-Necessary-Lieferroboter. Dessen Lieferung beinhaltet eine Wochenration an Verpflegung, fein säuberlich aufgeteilt in Frühstücks-, Mittags- und Abendportionen, die spezifisch auf den Tag terminiert zu verzehren sind. Und das Besondere, es werden keine Tiere bei der Produktion getötet. Alles wird im Labor erzeugt, klimaneutral und geschmacklich vermeintlich perfekt. Welche Nahrung und Inhaltsstoffe die Lieferung beinhaltet, wird speziell auf die Bedürfnisse der Konsumierenden zugeschnitten und berechnet sich aus den Daten ihrer verschiedenen verpflichtenden Gesundheits-Apps. Zucker, Alkohol sowie Transfette und Fettersatzstoffe sind selbstverständlich tabu. Auf diese Weise wird auch automatisch erfasst, wer heimlich eine oder mehrere der Mahlzeiten auslässt. Der dadurch entstehende Mangel wird in den Aufzeichnungen der App sofort sichtbar und durch eine angepasste Portionierung in der Folgewoche ausgeglichen. Verrechnet werden die Produkte direkt über die Krankenkasse. Das Problem ist nur, du bist das, was früher als Fleischfresser bezeichnet wurde. Du kommst aus einer ehemaligen Metzgerfamilie, bist mit einem entsprechenden Konsum aufgewachsen und hast die Leberwurst sozusagen mit der Muttermilch aufgesogen. Und du schmeckst den Unterschied zu den neuen, künstlich produzierten Steaks, Würstchen oder Lachsfilets. Sie schmecken nicht wie der Real Deal, auch wenn sie es dir weismachen wollen. Was die Krankenkasse deshalb nicht weiß, um 10.30 Uhr klopft es jeden Montag noch einmal an der Tür. Jetzt steht der Funfood-Roboter vor der Tür und bringt die Speisen, die du dir illegal im Darknet bestellt hast. Zutaten für Burger und Lasagne aus echtem Fleisch, dazu Schokolade und Fruchtgummi aus tierischer Gelatine. Ein paar Flaschen Wein obendrauf. Die Waren sind teuer und vor allem illegal, aber sie sind es dir wert. Denn der Konsum von Lebensmitteln bedeutet schon lange keinen Spaß mehr für dich. Dass du dich so fit und ausgeruht wie nie zuvor im Leben fühlst, wenn der Funfood-Roboter mal eine Woche nicht vorbeikommt, ist dir nur ein schwacher Trost. Denn der mangelnde Spaß am Essen und Trinken hat dir längst eine leichte Depression beschert. Aber natürlich ist dein illegaler Konsum ein Spiel mit dem Feuer, denn je mehr schlechtes Essen du zu dir nimmst, desto härter versucht das von der Regierung gesteuerte und geförderte Nutri-Necessary gegenzuwirken. Und wenn du 3 Wochen in Folge deinen persönlichen Nutri-Score überschreitest, wirst du auf eine rote Liste gesetzt und unter besondere Beobachtung gestellt. Solltest du anschließend trotzdem weiter mit negativen Werten auffallen, erhöht sich dein Krankenkassenbeitrag drastisch. Aber auch das nimmst du in Kauf, solange es deine finanziellen Rücklagen noch hergeben. Bis eines Montagmorgen weder der Nutri-Necessary-Roboter noch der Funfood-Roboter vor deiner Tür stehen. Noch bevor du dich darüber wundern kannst, klopft es stattdessen um 12 Uhr mittags. 2 Vertreter der von der Regierung neu installierten Gesundheitspolizei stehen vor der Tür und bitten dich mitzukommen. Es gibt diese Einsatztruppe also wirklich. Bisher wurde dazu nichts öffentlich kommuniziert. Nur die Gerüchte machten hinter vorgehaltener Hand die Runde. Wegen wiederholter massiver Missachtung der vegetarischen Gesetzgebung und Überschreitung deiner vorgeschriebenen Grenzwerte wirst du vorläufig festgenommen und mit einer Sofortstrafe belegt, 4 Wochen im neuen Ernährungsrekalibrierungszentrum Heiligendamm. Hier werden chronische Fleischfresser therapiert. Du lässt das straffe Erziehungsprogramm über dich ergehen und nach einem Monat bist du wieder auf freiem Fuß. An deinem ersten Montagmorgen in Freiheit klopft pünktlich um 7.30 Uhr der Nutri-Necessary-Roboter und bringt dir deine während des Aufenthaltes im Ernährungsrekalibrierungszentrum berechnete Ration. Deine Werte sind nun perfekt auf dich abgestimmt, du bist jetzt quasi ein Ernährungsvorbild für die Gesellschaft. Aber was die Krankenkasse, die Regierung und Nutri-Necessary nicht bedacht haben, dass du ein solches Vorbild niemals sein wolltest. Um 10.30 Uhr klopft es deshalb noch einmal an der Tür mit Haxe und Schnitzel. Sollen sie dich doch holen? Das ist es dir wert.
Ja, als ich gelesen habe, dass wir das Thema Ernährung machen, da dachte ich, ja, ist ja eigentlich ein ganz cooles Thema, können wir viele spannende Sachen erzählen. Ich habe aber wirklich nicht damit gerechnet, dass da jetzt eines der düstersten Gedankenexperimente,
das war schon Deep State vom Allerfeinsten,
was wir jemals hatten, kommt. Ne? Ich meine, ist mal abgesehen von Krieg und also das war jetzt schon tatsächlich, glaube ich, eine Zukunft, in der ich nicht so gerne leben würde.
Nee. Da vergeht einem der Appetit.
Ich glaube, heute geht's tatsächlich um die Wurst oder um Erbsenproteinmasse im Kunstdarm oder wie der berühmte deutsche Philosoph Peter Ludolf mal gesagt hat, man kann Nudeln machen warm, man kann Nudeln machen kalt. Ja, heute dreht sich alles um das Thema Ernährung und wir schauen mal, was bei uns bei Outtime auf dem Speiseplan steht.
Ja, auf alle Fälle. Ich meine, das ist schon eine große Frage, die in dem Gedankenexperiment schon klar durchgekommen ist, sehr überspitzt. Ne? Gibt es in Zukunft noch Fleischprodukte oder tierische Produkte überhaupt? Oder steuern wir eigentlich auf eine komplett vegane Zukunft zu? Ich selber weiß es nicht. Also ich glaube, manchmal denke ich schon, man hört schon eher so von der Renaissance des Mittwochs. Also der Mittwoch, den kennst du ganz gut. Das war bei uns am Institut. Da gab es früher mal Mittwochs immer einen dicken Mettigel. Also nicht immer, aber ab und zu dann doch. Und dann gab es immer den Mittwoch. Aber das war noch, bevor die ganzen Gen-Zler hier alle rumgeturnt sind. Also seitdem gibt es den jetzt schon länger nicht mehr. Und wir selber, muss ich mich outen, also im Positiven. Wir essen zu Hause tatsächlich mittlerweile weitestgehend fleischfrei, teilweise auch vegan, aber nicht komplett, weil Milch, Eisprodukte mit Kindern, das wollen die nicht drauf verzichten, ich auch nicht. Und der Hauptgrund bin aber nicht ich, oder mal, weil wir sagen, wir wollen unsere Kinder vegan erziehen. Tatsächlich mein Sohn, der isst jetzt schon seit über 2 Jahren gar kein Fleisch mehr. Und dann kochen wir in der Regel nicht für irgendwie, die Kinder kriegen was anderes oder als wir, sondern wir kochen dann das gemeinsam. Dann gibt's halt öfters Miso-Rahmen, Linsencurry, mal einen veganen Burger, die vegane Leberwurst, all diese Dinge. Und ich kann einfach sagen, schmeckt auch sehr, sehr gut.
Ja, ich muss ehrlicherweise sagen, wir essen relativ traditionell, also nicht jetzt besonders vegan, vegetarisch. Fleisch steht jetzt zwar nicht immer jeden Tag auf dem Speiseplan, aber wir kochen schon jeden Tag frisch und wir legen auch schon Wert auf gute Qualität, auf gute Produkte. Und ist natürlich jetzt bei den gestiegenen Lebensmittelpreisen der letzten Jahre, ist das nicht immer ganz so einfach, wenn man sich das mal anguckt. Ja, aber damit heißen wir euch erstmal willkommen zu einer neuen Folge von Out of Time, Vision, Technik, Zukunft, unserem Podcast für futuristische Überraschungsmenüs. Ich bin Tommy Falkowski, Grillgeselle am Fraunhofer IEM und nicht selten stehe auch ich mal am Herd.
Ja, und ich bin Roman Dumitrescu, sowas wie der Chefkoch hier am Fraunhofer IEM und ich kann nicht nur heiße Luft produzieren, sondern tatsächlich koche ich auch gerne mit dieser, denn während meine Frau eigentlich leidenschaftlich gerne backt, das hasse ich total, also backen geht bei mir gar nicht, bin ich schon derjenige, der hauptsächlich oder meist fürs Kochen zuständig ist, wenn es die Zeit letztlich zulässt. Und daher freue ich mich auf das heutige Thema. Ich kann da wirklich sehr viel persönlich mit anfangen, aber auch mal so einen Blick in die Zukunft, auch Blick in die Zukunft der Ernährung. Mhm. Es geht ja nicht nur um was auf den Tisch kommt, sondern vor allem was kommt in unseren Körper hinein und welche Erkenntnisse gibt es da? Und wenn ich mal so zurückschaue über meine Lebensphasen, hatte ich doch sehr unterschiedliche Essgewohnheiten. Also ich würde mal sagen, als Student habe ich deutlich ungesünder gegessen als jetzt und spätestens wahrscheinlich, wenn man das erste Kind bekommt, überlegt man sich, was man den auf den Teller legt und dann fängt man auch an, was habe ich mir eigentlich so auf den Teller serviert? Und das sowas zumindest bei mir, mit meinem ersten Sohn, echt wirklich da nochmal scharf drüber nachgedacht habe. Und ja, und so hinterfragt man das Ganze und ich finde das auch gar nicht so schlecht.
Ja, dann wenn ich jetzt an meine Studienzeit zurückdenke, ich hatte da auch tatsächlich einige Jahre echt wirklich keine guten Essgewohnheiten. Jeden Dienstag 18 Hot Wings bei KFC und solche Geschichten. Ne? Das war immer Dienstag, war Hot Wing Tag bei uns in der WG. Und das hat sich aber tatsächlich bei mir jetzt auch gewandelt. Ne? Also nicht erst, seitdem wir Kinder haben, aber das ändert natürlich auch nochmal einiges. Aber gerade meine Frau hat tatsächlich dafür gesorgt, dass wir tatsächlich, oder dass ich vor allem deutlich besser esse als früher noch. Und ich glaube, wir haben heute einiges auf dem Zettel stehen, einige Punkte hast du ja schon genannt. Aber bevor wir in den DeLorean steigen und die Zeitleitung anschalten, lass uns doch erstmal mit ein paar Basics starten. Wir sind zwar keine Ernährungswissenschaftler, aber ich glaube, wir können auch vorab mal ein paar Begrifflichkeiten sprechen, was heute denn jetzt wirklich Kern unseres Themas ist.
ja, sind wir auf gar keinen Fall. Und deswegen hatte ich aber riesen Glück, denn ich war in meinen Sommerferien, war ich in Nürnberg, wie so oft, oder meine Heimatstadt. Und da waren wir ein paar Tage und da ist ja seit wenigen Jahren ja ein Zukunftsmuseum, eine Außenstelle vom Deutschen Museum. Habe ich ja, glaube ich, auch schon mal das ein oder andere Mal erwähnt, was immer ganz spannend ist, auch jetzt vom Hintergrund des Podcasts. Und die hatten aber eine Sonderausstellung zum Thema Zukunft der Ernährung.
Ah,
und das
okay.
war natürlich ein Sechser im Lotto, weil dann konnte ich mich super ernähren. Und ich habe mir dann tatsächlich auch unten ein Büchlein gekauft, Simply, es heißt wahrscheinlich Simply Nutrition, also Simply Ernährung. Kann ich wirklich empfehlen. Habe ich jetzt tatsächlich im Vorfeld zur Vorbereitung des Podcasts mich auch nochmal reingelesen, obwohl die Ausstellung selber auch ganz cool war und man viel mitnehmen konnte. Aber das sind vor allem so richtige Basics drin. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, sich das mal nochmal vor Augen zu halten. Denn wir sprechen ja ständig von Nahrung, aber so mal so Hand aufs Herz. Die wenigsten erinnern sich eigentlich so an den Biounterricht, was Nahrung eigentlich genau ist. Und im Grunde nehmen ja zwei Dinge zu uns. Das eine ist Wasser. Die meisten wissen irgendwie, der Körper besteht irgendwie aus über 60-70% Wasser. Und das Wasser nicht nur in Flüssigform, also jetzt Getränk, sondern wenn man mal so sich auch anguckt, also sowohl bei Lebensmitteln wie Gurke besteht ja, oder Wassermelone, das weiß jeder, aber auch in vielen anderen Lebensmitteln ist ja Wasser ein Hauptbestandteil. Aber zum anderen nimmt man natürlich Nährstoffe zu sich. Und da gibt es sehr, sehr viel unterschiedliche Nährstoffe. Und das bekannteste, darüber reden ja die meisten und achten, sind so die Makronährstoffe. Das ist Eiweiß, Kohlenhydrate und Fette. Und das ist im Wesentlichen das, was man eigentlich vor allem als Hauptnährstoffe zu sich nimmt. Und die meisten wissen auch noch, dass Fett pro Gramm doppelt so viele Kalorien hat wie Eiweiß oder Kohlenhydrate. Deswegen nimmt man eben bei einer fettreichen Ernährung einfach schneller zu, als wenn man eine eiweißreiche oder proteinreiche bzw. kohlenhydratreiche Ernährung machen würde ohne Fette. Das zweite, das sind dann die Mikronährstoffe. Die kennen die meisten auch. Das sind die Vitamine und die Mineralstoffe. Die nimmt man eigentlich nur in geringen Dosen zu sich, aber die sind entscheidend. Also ohne die würden wir als Menschen, also würde der menschliche Organismus so nicht funktionieren. Das kennt man vielleicht, wenn man mal im Sport es übertrieben hat, dass man Magnesiummangel hat, einen Krampf bekommt, dann nimmt man so eine Magnesiumtablette und schwuppsdiwupps geht schon wieder besser. Ne? Und das sind wirklich eigentlich geringe Dosen, aber die braucht man. Diese Vitamine, da geht es ja nicht jetzt um großen Dosen und kriegt man meistens durch eine ausgewogene Ernährung, kriegt man das da ausreichend mit, sodass man da nicht irgendwelche Ergänzungsstoffe braucht, aber viele tun das dann, um auf Nummer sicher zu gehen. Ja, und dann gibt es als dritte Kategorie die Ballaststoffe. Mhm. Mit den Ballaststoffen beschäftigen sich die Leute immer erst, wenn sie nicht auf Toilette richtig können. Ja. Also wenn die Verdauung irgendwie streikt. Und Ballaststoffe sind unverdauliche Kohlenhydrate. Also sind die Teile, die für die Verdauung so wichtig sind, weil sie eben schwer zu verarbeiten sind und dementsprechend die Verdauung, ja, ich würde mal sagen, wie so handeln, also so trainieren, dass die Verdauung da auch in Gang kommt. Da gibt es natürlich Lebensmittel, die haben wahnsinnig viele Ballaststoffe, wie zum Beispiel Flohsamenschalen. Das kennt man vielleicht, ich hätte das von meinen Eltern und da habe ich mal auf der Packung nachgelesen, als ich jetzt auch da war. Die haben 70% Ballaststoffe. Also wenn du jetzt keine Verdauungsprobleme hast, du nimmst die, dann hast du aber auf alle Fälle einen Besuch auf der Toilette sicher. Also das ist dann schon die andere Kategorie. Aber man weiß das ja, die meisten sagen kein Weißbrot, weil das hat überhaupt keine Ballaststoffe oder eben grundsätzlich so Weißbrotprodukte, sondern Vollkorn. Und so Vollkornprodukte haben dann so typischerweise so 10% Ballaststoffe und das ist dann schon vernünftig, wenn man davon sich täglich auch ernährt und das hat viele weitere gute Effekte. Und dann gibt's noch eine letzte Kategorie von Nährstoffen, die kannte ich jetzt tatsächlich so präsent auch nicht, die Phytonährstoffe oder eben voll die sekundären Pflanzenstoffe. Also, die sind nicht überlebensnotwendig. Man sagt ihnen aber hier sehr positive Eigenschaften nach. Das sind zum Beispiel, kennt man Beta-Carotin, also von der Karotte diese Farbstoffe.
Stimmt, ja.
Oder Bitterstoffe. Oder bei der Tomate der Stoff, der das rot macht, also das Lycopin. Das sind alles, das fällt in dieser Phytonährstoffe. Und das sind eben Nährstoffe, die das Herz schützen, also das sagt man zumindest nach. Da gibt es auch Studien, die das schon zum Teilweise belegen, die das Herz schützen, die das Immunsystem stärken, die vielleicht auch krebsvorsorgend sind, antioxidantisch wirken. Das steht dann so oft so auf der Verpackung auch mit drauf, wird dann bewirkt beim nächsten Müsli und dergleichen. Das ist schon eigentlich so eine spannende Kategorie, die man noch nicht so vollkommen erschlossen hat. Aber das alles ergibt unsere Nahrung.
Ja, ich merke auf jeden Fall, dass ich in Bio eine absolute Niete war, weil ich jetzt gefühlt die Hälfte der Begriffe das erste Mal höre. Ich meine, klar, Kohlenhydrate, Ballaststoffe, das ist hat man alles irgendwie drauf. Aber zum Beispiel Antioxidantien, ich könnte dir jetzt nicht erklären, was die bewirken sollen. Ne? Also was da deoxidiert werden soll oder Naja, aber ich bin ja eher so der Blechbieger, von daher glaube ich, neben dem Bio-Teil sollten wir heute auch mal so ein bisschen auf Technologie und Entwicklung schauen. Und da gibt es auch natürlich ein paar interessante Aspekte, über die wir heute etwas tiefer diskutieren können. Also besonders spannend finde ich das Thema Vertical Farming und Hydrokulturen, also sozusagen eine neue Form der Landwirtschaft oder Urban Farming oder wie man das auch immer bezeichnen möchte, wo dann wirklich vertikal Pflanzen angebaut werden, auch ohne Erde über entsprechende Hydrokulturen. Auch natürlich das Thema Fleischersatzprodukte, das haben wir ja im Gedankenexperiment schon gehört und zwar, sag ich mal, in allerlei Facetten. Also wir kennen ja schon sehr viele, sag ich mal, Fleischersatzprodukte auf zum Beispiel Erbsenproteinbasis. Aber was ja jetzt immer stärker im Kommen ist, auch wirklich das Thema gezüchtetes Fleisch beispielsweise. Also wirklich Fleisch, was von der Struktur her dann reales Fleisch ist, im Labor gezüchtet wird und quasi als Alternative zum Schlachten von Tieren uns angepriesen wird. Und wo auch natürlich heftig diskutiert wird, ist sicherlich auch eine sehr politisch aufgeheizte Diskussion, so wie bei den meisten Themen, wo sowas dann natürlich instrumentalisiert wird. Und du hast es auch schon gesagt, Nahrungsergänzungsmittel. Ich glaube, das ist auch tatsächlich ein Thema, was aktuell sehr im Trend ist, ne? Im Influencer-Deutsch würde man da von Supplements sprechen. Auch sowas wie Kreatin wird ja in den sozialen Medien gerne empfohlen. Da können wir auch, denke ich mal, einen Blick drauf werfen.
Ja, absolut. Und ich hatte ja schon gesagt, dass ich da in dieser Sonderausstellung im Zukunftsmuseum war. Also bestätige erstmal die Themen, die du gesagt hast. Das war auch das, was da eigentlich vorkommt. Mhm. Deswegen können wir uns da eigentlich sehr schön an diesen Punkten so abarbeiten. Man sieht aber auch, wie komplex die Themen sind, dass sie auch miteinander verworren sind. Ich muss jetzt aber zugeben, bei diesem Besuch hat mein Kleinster überhaupt nicht mitgemacht. Der hatte überhaupt keinen Bock auf Museumsbesuch. Okay. Das ist manchmal so. Da muss man irgendwie durch, weil natürlich auch Sommer, an dem Tag war es auch warm, da wollte er einfach weiter Eis essen oder wahrscheinlich woanders hingehen. Hat rumgeschrien, aber meine Frau hat mir dann ein bisschen ausgeholfen, eine richtige Ehrenfrau, die hat ihn dann mal ein Stündchen genommen, so dass ich mich zumindest dann einigermaßen durcharbeiten konnte mit meinem Großen. Der fand das aber wieder ganz spannend. Mhm. Und tatsächlich waren auch viele Themen drauf, die ich gar nicht so auf dem Zettel hatte. Also vor allem, wie sich die Ernährung so auch mit Trends und über die Zeit verändert hat, ne? Auch so nach dem Zweiten Weltkrieg, das fand ich ganz, ganz spannend.
Okay. Hast du da konkrete Beispiele? Das ist auf jeden Fall spannend.
Genau, also man muss das immer so vor dem Hintergrund, was ist so die politische oder was ist so der, ich will nicht sagen Zeitgeist, das spielt auch mit, aber was ist so der politische Hintergrund? Also zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg, wenn man da mal anfangen, das haben die da, finde ich, sehr schön herausgestellt, da hatten wir ja erstmal eine Mangelwirtschaft. Also da gab es vorrangig einfache Nahrung. Ende der 40er, Anfang der 50er war es wirklich einfache Nahrung. Also ich weiß noch, mein Doktorvater, der erzählt mir immer, ich war mal mit dem öfters essen, der sagt, kann alles auf den Tisch, bloß keine Kartoffeln mit Quark. Weil der offensichtlich als kleines Kind sehr viel Kartoffeln mit Quark essen musste. Und dann kann er es nicht mehr sehen. Also
ich auch als kleines Kind.
Also sehr einfaches Essen.
Nicht mit Quark, aber gekochte Kartoffeln.
Ja, genau. Und das war da so typisch. Und dann hat sich das aber sehr schnell gedreht, weil wir dann ja das Wirtschaftswunder hatten. Und dann kam, du hast schon gesagt, Bofrost, dann kamen ja auch viele neue Produkte, Maggi und sowas rein, aber tatsächlich schon Ende der 50er Jahre war es dann wieder so üblich, sonntags groß aufzutischen, einen Sonntagsbraten und eigentlich ganz anders wieder. Also man zeigt auch so die, an dem Essen sieht so ein bisschen so die Kultur eines Landes oder auch so die Lebenssituation. Das fand ich eigentlich sehr, sehr spannend, aber dann hat man auch sehr schön gezeigt und das fand ich jetzt erstaunlich, weil ich finde zum Beispiel, Lebensmittelbranche heute hat so einen zwiespältigen Ruf. Mhm. Ne?
Ja, klar.
Viele innovative Produkte und bei vielen Dingen hast du aber die Frage, wollen die den Menschen was Gutes oder wollen die dann wieder was verkaufen? Und die Deklaration auf den Produkten ist ja auch schwierig, muss man ganz klar sagen. Mhm. Also da hat man schon seine berechtigten Zweifel. Und das war sehr schön erzählt, dass erst in den späten 70ern, in den 80ern dieser Ruf der Lebensmittelbranche erst ins Negative kam. Bis dann waren das die hohen Heiligen.
Okay.
Ne, die Bofrost, der Iglo, weiß ich was die alles an Produkten raus, das hat man alles, ja super, das ist eine Erleichterung des Alltags und das gesünder und das war vollkommen klar.
Oder hier um die Ecke Dr. Oetker.
Dr. Oetker, das war alles super positiv behaftet und dann kamen die ersten kleinen Skandälchen, sage ich mal, wo man dann schon hinterfragt hat und wenn man das heute mal einordnet, ist ja immer noch dieser Kampf da.
Ne? Ja, klar.
Der ist nach wie vor da und es ist immer so ein Wettkampf zwischen, was sind die Deklarationspflichten eines Produktes und was darf man per Marketing eben versprechen. Ne?
Ja, und was für, sag ich mal, Auswirkungen hat es, wenn man sehr ultra-processed Foods zum Beispiel zu sich nimmt ausschließlich. Das ist tatsächlich, ich habe da jetzt in den letzten Wochen auch verschiedene Sachen mir angeschaut, auch gestern zum Beispiel eine Dokumentation über Monsanto zum Thema Glyphosat. Glyphosat, auch sehr, sehr umstritten. Ne? Und da siehst du wieder über Jahrzehnte, was es auch für Skandale gegeben hat. Ich glaube, das ist in der Lebensmittelbranche tatsächlich relativ üblich, dass solche Sachen auftreten. Die Frage ist natürlich, was wir jetzt auch als Gesellschaft daraus nehmen, daraus machen und wie die Zukunft aussieht. Denn im Gedankenexperiment haben wir ja jetzt, also am Anfang dachte man ja gut, ist ja jetzt hier futuristisches Bofrost, was wir da erleben, beziehungsweise ein bisschen gekoppelt auch so mit HelloFresh. Ne? HelloFresh ist ja unter anderem ein Anbieter für solche Kochboxen, ne? Aber das im Gedankenexperiment ist dann ja sehr schnell ins Negative gerutscht, wo man gemerkt hat, okay, mit wirklich Essensfreude, Essenslust hat das nichts zu tun. Wenn wir das jetzt mal ins Positive wieder drehen, ne? Wenn man gute Produkte hat, gute Grundzutaten, dann kann das natürlich Spaß machen, sowas. Ne? Auch das Liefern von Lebensmitteln, das Liefern von fertig portionierten Artikeln, die man dann kochen kann, finde ich grundsätzlich spannend. Sowas wie HelloFresh haben wir auch vor vielen Jahren schon mal ausprobiert, haben dann irgendwann das wieder eingestellt. Aber den grundsätzlichen Gedanken finde ich eigentlich ganz, ganz gut. Ne?
Ja, absolut. Also tatsächlich, wir, also HelloFresh, also solche Kochboxen machen wir seit 5 Jahren. Momentan ein bisschen weniger gerade, aber zwar ist auch Urlaubszeit, aber das hat uns so ein bisschen, während Corona haben wir damit angefangen, da waren wir zu Hause und dann haben wir halt HelloFresh gleich gebucht, weil ich dachte, okay, vielleicht könnte das länger dauern und das war tatsächlich etwas, wo wir uns halt richtig so gefreut haben, ne? Da hatten wir wirklich dann so 5 Menüs wirklich bestellt die Woche und dann haben wir die durchgekocht und vieles davon haben wir beibehalten und tatsächlich muss ich wirklich sagen, dass wir es deswegen so lange jetzt noch tun, HelloFresh, weil eben, ich hatte ja gesagt, mein Sohn ja umgestiegen ist und das hat uns sehr geholfen, weil ich es von zu Hause aus nicht kannte, dass bei keiner Mahlzeit nicht eine Fleischbeilage oder irgendwas dabei war, umzustellen. Weil da konnten wir dann immer die vegetarischen oder veganen Gerichte haben wir ausgewählt und man kommt einfach auf neue Ideen. Die haben ja auch Berührung mit Fleischersatzprodukten hatte ich vorher wenig. Das habe ich tatsächlich auch durch HelloFresh vieles bekommen, dass ich halt hier vegane Burger oder sowas, das habe ich zum ersten Mal da eigentlich so richtig dann bekommen, ausprobiert und dann probierst du es aus und fand es total gut. Und ich weiß nicht, ob ich diesen Weg gegangen wäre, wenn ich in den Supermarkt gegangen wäre und es dann wirklich ausgewählt hätte. Und so hatte ich es nach Hause geliefert.
Ja, das stimmt. Ja.
Man wählt sich natürlich dann schon aus, aber die Neugier, also wir sowieso, ne, mit einer App, alles, was wir mit einer App auswählen können, finden wir schon geil. Dann kommt das dann wenige Tage später dann zu Hause an. In so einer Box, irgendwie auch ganz ordentlich verpackt, meistens zumindest. Das fand ich schon auch ganz gut. Und ja, ich habe da eigentlich gute Erfahrungen gemacht. Und ich habe mir gesagt, was mir nochmal so ein bezahlter Kochkurs dabei, weil man ja dann jede Woche so viel wieder geübt ist zum Kochen. Und man war ja dann auch zu Hause. Ich fand das eigentlich schon ganz gut. Und vor allem, das finde ich jetzt wirklich gut an diesen Kochboxen, so wie sie da sind, wie sie jetzt aktuell sind, man kocht ja schon grundsätzlich mit frischen Zutaten und nicht mit zu viel verarbeiteten Lebensmitteln. Genau. Also es ist was anderes, wenn ich jetzt der Bofrost kommt oder ob ich jetzt wirklich so eine Kochbox bekomme, die ja dann meistens auch noch eine halbe bis, ja, meine Frau sagt immer, oh, das dauert fast eine Stunde, aber das dauert ja nochmal Zeit, das Ganze zubereiten. Das ist ja praktisch unverarbeitet, deswegen ist das schon nochmal eine andere Geschichte. Ne?
Das Spannende finde ich halt auch bei diesen Kochboxen, wie du sagst, man kommt auf neue Gedanken, man probiert Sachen aus, die man so nicht ausprobiert hätte. Das ist tatsächlich ein Riesenvorteil aus meiner Sicht. Bei einem Hackathon, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, vor ein paar Jahren waren wir auf einer Strategiefahrt, da haben wir ja auch so ein Konzept an einem Tag uns überlegt für so eine App. Wir hatten die dann Foodie genannt.
Foodie, ja.
Genau, wo man dann quasi im Supermarkt die Gerichte schon vorgeschlagen bekommt und direkt im Supermarkt quasi an jedes Regal geleitet wird, sodass man da einen schnellen Einkauf hat. Das war noch, bevor man jetzt hier Picknick und Rewe-Bestellung, was auch immer, machen konnte. Das ist ja mittlerweile selbst in Paderborn alles schon gut möglich, ne? In Großstädten schon seit sehr langer Zeit die ganzen Lieferdienste. Ja, und ich muss auch sagen, also das Thema Fleischersatzprodukte ehrlicherweise ist bei uns jetzt nicht so ein großes Thema.
Habt ihr noch nicht so viel ausprobiert?
Haben wir nicht so wirklich ausprobiert. Ich habe zwar schon mal einen Beyond Burger und sowas gegessen, aber zu Hause ist wirklich, wie ich gesagt habe, relativ klassisch, traditionell, also Obst, Gemüse, Fleisch, nicht jeden Tag, aber auch schon. Aber Milchprodukte, Käse, ganz normal, also Käse, Parmesan ist, ich würde sagen, 5 von 7 Tage die Woche benutzen wir Gerichte, also rein also
jeder, Parmesan. Jeder, der, ich meine, bei dir, du hast eine spanische Frau und ich bin ja jetzt auch eher auch südländisch geprägt, da wird man ohne bestimmte gerade Käseprodukte wahrscheinlich nicht weit kommen.
Ja, ich glaube, schon ausgestoßen. Käse, also das habe ich auch schon von einem ehemaligen Kollegen, der hat eine Zeit lang auch vegan gelebt, ist dann wieder zurück umgestiegen auf Vegetarier. Und er meinte auch Käse, das war das Schwierigste.
Käse ist schwierig, das stimmt nicht so wirklich.
Ja, aber klar, also wir sind jetzt nicht wirklich, was das angeht, keine besonderen Vegetarier, Veganer. Wenn meine Tochter etwas älter wird, kann das sich natürlich etwas ändern, ne? Also aktuell essen die noch Fleisch, aber ich glaube, die kommen auch vielleicht irgendwann auf den Dreh wie dein Sohn.
Ja. Also wir haben ja auch, also ich kann das ja mal ein bisschen so erklären, wie wir dazu gekommen sind, dass es tatsächlich jetzt in diese Richtung immer stärker hineinläuft. Also man ist keine Entscheidung von heute auf morgen. Bei uns tatsächlich hat es als alles angefangen, als unser Kleiner, da war der so 1,5 oder so, und dann hatte der eine Milcheiweißintoleranz. Also er konnte kein Milcheiweiß zu sich nehmen. Also nicht Laktose, wirklich gar keine Milch und gar keine Milchprodukte. Unter anderem gab es dann auch den Verdacht auf Glutenunverträglichkeit, was richtig heftig ist. Also Leute mit Zöliakie, das ist wirklich sehr heftig. Wir haben dann wirklich, ich glaube, 6 Wochen lang auch glutenfrei uns ernährt, weil wir, das muss ich dazu sagen, wir als Familie, wir ticken halt so, wenn halt einer was hat, dann versuchen wir es halt aus der, uns bei Gluten musst du es eh so machen.
Ja, klar.
Es geht gar nicht anders, aber wir haben versuchen halt das dann rauszunehmen und dann nicht als irgendwas, gerade bei Kindern, dass die jetzt irgendwie da ausgegrenzt werden. Und dann habe ich wirklich 6 Wochen haben wir ohne, also glutenfrei, das, was in Paderborn echt geht, also du gibst einen Bäcker, da kannst du dir zu anderen Bäckern dann was liefern lassen, Brot und alles, was halt völlig ohne glutenfrei ist, wird dann so in Plastikfolien verpackt, dass es auch nicht kontaminiert wird. Dann haben wir das 6 Wochen lang durchgezogen, hat sich zum Glück dann auch nicht bestätigt, ne, weil das ist wirklich, das ist eine heftige Umstellung, mit vielen Prozessen, die ganz anders denken musst. Aber wir haben das gemacht, aber diese Milch-Eiweiß-Intoleranz, die hatte er ungefähr 1,5 Jahre, danach ist die wieder weggegangen, wusste ich nicht, gibt's wohl bei Kindern, dass die das mal eine Zeit lang haben. Man fragt sich ja, weil ich meine, die werden ja erstmal von Muttermilch ernährt, aber tatsächlich ging das dann nicht. Und das war auch schon nicht ganz so ohne. Ich selber habe eine Laktoseintoleranz, deswegen war das jetzt auch wiederum entspannter.
Okay,
also das hat dann ganz gut gepasst. Und als das alles irgendwie vorbei war, dann sind wir in den Sommerurlaub gefahren nach Österreich und haben wir wirklich einen Urlaub, Schnitzel, also alles, was so in Österreich, Kaiserschmarrn, alles so aus dem Vollen gegessen, war ja für meinen Kleinen doof, der konnte keinen Kaiserschmarrn und so,
als
wir in Österreich im Urlaub waren. Und dann haben wir gesagt, wir alle nicht, und dann haben wir gesagt, wir bringen den ins Bett und dann essen wir doch. Also das ist ja dann schon, man merkt schon, wie man verzichten muss, ne? Das ist gar nicht so einfach. Und ja, dann kam er aus dem Sommerurlaub zurück, das war wirklich Brathähnchen alles, und dann hat mein Sohn einfach für sich gesagt, aus tatsächlich ethischen Gründen isst kein Fleisch mehr. Und das weiß ich, jetzt kann ich mich wirklich daran erinnern, eine Reportage erst gesehen über Oktopusse, dass die so intelligent sind, dass die nicht schmerzfrei getötet werden können.
Okay.
Und dann war, seitdem ist beim Griechen Schluss mit Kalamaris, ne? Oh, also wirklich, das war auch ein gewisser Verlust oder eine gewisse Einstellung, weil manchmal will man es ja auch nicht so hören, aber dann hat das, er ist dann nachgiebig, aber ist ja sonst überhaupt kein Hardliner, der einen da überzeugt, sondern will einfach seine Ruhe haben und sagen, ich esse halt nichts, ne? Was Fleisch hat. Und dann ging es aber dann auf die anderen Tiere, weil ihm halt die Tiere so leid tun. Ich kann mich erinnern, als wir das erste Mal auch in der eigenen Familie unterwegs waren und er das dann erzählt hat, als es ganz frisch war, und dann alle so nach dem Motto, was stimmt mit dir nicht, Junge, was stimmt mit dir nicht? Und dann hat er das erzählt, ne, was ihn bewegt, dass ihm die Tiere leid tun, dass er gelesen hat, dass die wirklich nur unter Schmerzen sterben können, dass das ihn so mit Betäuben und so auch an vielen Stellen gar nicht so ist, wie man sich das halt so schön redet. Und so nach dem Motto, ja, ohne Hähnchen auf dem Tisch hätte es das Hähnchen nicht gegeben und so, und hat er das alles so wirklich, und da war der 9 dann, ne? Also 8 oder 9, als das losging. Und dann war es am Ende eher so, was haben die Leute, also auch meine Verwandten dann eher so, was stimmt mit uns nicht?
Also, ja, das.
Also das fand ich schon gut, und er zieht das bisher durch. Und ich bin auch ehrlich, ich glaube, also es ist nie ein Thema. Also es ist nie ein Thema eigentlich bei ihm. Klar, wenn wir irgendwo hingehen, dann er guckt auf die vegetarische Karte komplett, wir schauen rein, und das funktioniert eigentlich schon ganz gut. Muss ich auch sagen. Und zu Hause ist es echt gar kein Thema, weil wir wirklich Gemüse und halt auch schon auch ein paar Fleischersatzprodukte dann immer wieder nehmen. Da gibt's echt von bis gute und schlechte.
Ja. Ja, ich glaube, sich vegetarisch zu ernähren, das ist ja heutzutage gar kein Thema mehr, ne? Also, das ist, glaube ich, wirklich, wenn man jetzt an unterschiedliche Ernährungsformen denkt, fast mit das Einfachste, was man machen kann. Glutenintoleranz, das stelle ich mir halt richtig hart vor, ne? Wenn man halt jetzt auch nicht mal eben eine Pizza essen kann oder so. Das, ne? Also klar, wenn man vegan unterwegs ist, wird's auch nicht immer so einfach, ne?
Süddeutscher, eine Breze, das ist, also, schon schwierig.
Ja, ein Butterbrezel, ne? Stimmt. Butterbrezel. Aber dein Sohn darf auf jeden Fall nicht nach Galizien fahren, denn da ist der Oktopus eine Delikatesse.
Ja,
da stehen sonntags tatsächlich teilweise noch in den Städten, in den Dörfern so Frauen, das sind immer meistens so Frauen, die dann den Oktopus zubereiten in so großen Tonnen. Der wird dann da frisch gekocht und
frisch, genau, das ist ja das Frische.
Genau, und Polvo a Feira heißt das auf Galizisch. Also das ist dann so mit Paprikapulver gewürzt, Kartoffeln dazu. Das ist, wie gesagt, ist da eine Delikatesse.
Könnte schmecken, aber das wollen wir jetzt hier nicht vertiefen, weil mein Sohn hört ja den Podcast.
Ja, genau.
Aber er hat das in Japan gesehen, er ist ein großer Japan-Fan und dann da hat er das dann gesehen, dass das, weil die ja auch, also wirklich.
Ja, stimmt, die essen auch sehr viel.
Und ganz frisch, also wie gesagt, dann wirklich lebendig. Mhm. Und das halt ihn halt so bewegt und ich kann das nachvollziehen. Ich muss sagen, bei mir ist immer eher der andere Faktor mit rein, der noch stärker mit reinspielt, ist das ökologische Thema. Und ich glaube, darüber müssen wir einmal mal sprechen, weil wenn man sich mal so die Fakten so anschaut, und da habe ich auch so ein paar Zahlen wirklich aus dem Museumsbesuch, aber auch wenn man so kennt, ich glaube, die meisten wissen, dass Rinder pupsen und dadurch halt CO2.
Ja, Methan, kommt. Genau.
Genau, wenn man das dann hochrechnet, dass das halt umweltschädlich ist, das wurde ihm gesagt, aber dass man wirklich mal die Zahlen hat, dass ein Kilogramm Rindfleisch ungefähr 100 Mal so viel CO2-Äquivalente verursacht wie ein Kilogramm Erbsenprotein oder Erbsen. Das wissen die wenigsten. Ne?
Und ich glaube auch der Wasserbedarf. Ne? Wenn du pro Kilogramm Fleisch, wie viel Wasser da quasi...
Das ist siebenmal so hoch. Ja. Also Wasserverbrauch ist siebenmal so hoch. Oder auch die Fläche, der Flächenverbrauch. Ich habe das mal mir aufgeschrieben. Also tatsächlich bei 1 Kilogramm Rindfleisch sind es 300 Quadratmeter Fläche, die ich brauche. Und bei 1 Kilogramm Erbsen halt nur 7. Ne? Und das sind schon so Dinge, über die auch so Milch und Hafermilch, wenn du dir das so anguckst, ja, und wie gesagt, ich bin auch der Meinung, bei vielen Veganen, gerade bei diesen Ersatzprodukten, ob die dann gesünder sind, wenn man sich mal so die Liste der Zutaten und Zusatzstoffe anschaut, da habe ich auch wieder meine Zweifel. Ich muss aber sagen, zum Beispiel wirklich ein Erbsenproteinburger, der schmeckt dann schon besser, wenn du weißt, dass du halt, ne, dass du halt nicht verursachst. Ja, genau, das schmeckt dann, also bei mir ist es so und es ist ja auch nicht so, dass, du musst ja nicht alles essen und manche Sachen sind schlechte Imitate, das habe ich auch, also, aber manche eben nicht. Manche sind wirklich für sich dann wiederum, und so muss man sehen, eigene Produkte schmeckt anders, ja, aber wenn ich dann in so einen veganen Burger reinbeiße, dann denke ich auch nicht an den McDonald's Burger oder so, sondern denke ich halt, ne, das ist lecker und das schmeckt nach einem gewissen, nach was anderem und dann finde ich das ganz, ganz gut. Und wenn man sich mal die Auswahl im Supermarkt mittlerweile anschaut, glaube ich, dass das mehr als jetzt ein Hype oder ein Trend ist, sondern dass sich das doch in die Richtung sehr stark immer weiterentwickeln wird.
Ja, so ein Beyond Burger, muss ich auch sagen, ne? Also kann man sehr, sehr gut essen. Finde ich jetzt, hat man nicht das Gefühl, dass man großartig auf was verzichten muss. Ich habe auch mal sowas wie veganen Cheddar-Käse, glaube ich, ausprobiert. Das hat gar nicht geschmeckt. Also jedenfalls den ich damals erwischt hatte.
Ja, veganer Käse ist schwierig.
Ich muss aber auch sagen, ich verstehe das auch nicht so ganz, dieses, sag ich mal, der Wahn nach diesen Fleischersatzprodukten, weil man kann halt einfach auch auf Fleisch verzichten und dann stattdessen halt ganz andere Dinge essen. Also was wir häufig auch benutzen, Kräuterseitlinge zum Beispiel, super lecker, ne? Also super leckere Pilze, die man halt echt auch gut, würde ich sagen, als sag ich mal Fleischersatz nutzen könnte. Und sowas wie Aubergine zum Beispiel auch, machen wir auch häufig, Pasta alla Norma zum Beispiel. Und ich sehe das grundsätzlich auch so, eigentlich die besten Gerichte, muss ich sagen, das sind die mit wenigen, aber guten Zutaten. Ne? Das braucht nicht viel häufig, gerade wenn man jetzt zum Beispiel auch mal in die italienische Küche schaut. Häufig sind es dann doch so die Essentials, die Basics, die dann richtig gut schmecken können. Und ich glaube, in Deutschland, muss man auch sagen, hat das Thema Ernährung ja nicht den höchsten Stellenwert, leider. Wenn man jetzt in andere Länder guckt, in Frankreich, Spanien, Italien, da ist das, sieht das ja schon ganz, ganz anders aus. Was schätzt du denn, wie viel Prozent des monatlichen Gehalts gibt der Deutsche im Monat für Lebensmittel aus? Nee.
Also tatsächlich weiß ich das nicht. Was ich aber weiß, also ich weiß nicht, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass wir im unteren Drittel sind, was die Ausgaben angeht im europäischen Vergleich, weil ich öfter schon im europäischen Ausland bin und weiß, dass, also man dann wieder so schätzt, ne, in Anführungszeichen, einen deutschen Supermarkt, weil es einfach günstiger ist. Also es ist überall teurer. Selbst in Slowenien, wo ich mal war, war es Essen gefühlt einfach, also die Lebensmittel waren einfach teurer. In Österreich jetzt sowieso, als ich im Urlaub war, das war also wirklich alles 1,50 Euro teurer. Frankreich, Spanien, auch allein die Aufbereitung. Und ich habe auch mal eine Reportage gesehen, auch jetzt neulich erst über die Discounter-Strategien, dass in Deutschland die Hauptstrategie der Discounter oder der Supermarkt in Summe Preiskampf ist. Mhm. Und dann, sag ich mal, solche Themen wie Präsentation und Qualität ist schon gut. Also ich will das jetzt nicht schlecht sehen, aber Preis ist tatsächlich das, womit man den Kunden in Deutschland am meisten locken möchte.
Ja, also Deutschland ist tatsächlich Schlusslicht. Ich weiß gar nicht, ob wir nicht sogar mit auf dem letzten Platz liegen. Das müsste ich tatsächlich selber nochmal nachschauen. Aber je nach Studie so um die 14% des monatlichen Gehalts. Und das ist in anderen Ländern halt deutlich höher, was da ausgegeben wird. Natürlich muss man auch sagen, ne, wenn die Lebenshaltungskosten anders strukturiert sind, wie du sagst, man hat das Gefühl, im Ausland sind die Lebensmittel teilweise teurer. Hängt wahrscheinlich vom Land ab. Also günstiger ist es auf jeden Fall nicht als in Deutschland, das ist schon mal klar. Aber das hatte natürlich auch so, sag ich mal, einen ganz anderen kulturellen Aspekt in vielen Ländern. Da ist Essen einfach gehört deutlich mehr zur Kultur, als es in Deutschland der Fall ist, würde ich sagen. Und ja, dementsprechend müssen wir uns, glaube ich, schon auch fragen, dadurch, dass wir ja wissen, dass das, was wir essen, korreliert ja schon auch zu großen Teilen mit unserer Gesundheit, also die Qualität unserer Lebensmittel. Da, glaube ich, sollte man schon auch bereit sein, vielleicht mal ein bisschen mehr auszugeben, wenn man es kann natürlich, und stattdessen vielleicht auf andere Dinge verzichten.
Ja, aber lass uns mal abschließen nochmal mit dem Thema Fleischersatzprodukte. Du hattest das ja in deinem Intro schon gesagt, ne, dass man ja auch mittlerweile Fleisch drucken kann oder beziehungsweise dann aus dem Labor Fleisch herstellen können. Ich weiß, wusstest du eigentlich, dass unser ehemaliger Kollege der erste vegane Fleischer Deutschlands ist, Benjamin Amsdorff?
Nee.
Da wusstest du wirklich nicht. Der ist in Hamburg mittlerweile, hat er die erste vegane Fleischerei. Also den müssen wir, glaube ich, im Nachgang nochmal fragen.
Okay.
Vor allem mal fragen, was er so empfiehlt, also so als veganer Fleischer. Ich finde das wirklich total spannend. Ich weiß, dass...
Das werden
diese verschiedenen auf den verschiedenen Proteinbasen. Wahrscheinlich wird er auch dann so ein In-vitro-Fleisch, also so ein Laborfleisch damit drin haben. Das ist ja auch relativ teuer, also viel teurer,
wenn man sich das mal anschaut. Ja, das ist, glaube ich, aktuell, wenn dann auch nur in so Boutique-Restaurants wird das ja gerade, wenn überhaupt, aufgetischt.
Genau, also da gibt's schon, also ich denke, das ist schon ein großes Thema. Von daher, wir werden ihn mal im Nachgang mal mit ihm mal sprechen und vielleicht kriegen wir noch ein Statement dazu, weil ich das so spannend finde, weil ich selber habe natürlich auch ein Gefühl, ich weiß zum Beispiel, ich mag so reine Sojaprodukte, die mag ich irgendwie nicht so, ich finde, die haben irgendwie so einen komischen Geschmack an manchen Stellen, ist natürlich bei jedem individuell, zum Beispiel Erbsenprodukte finde ich total gut, Seitan und sowas, also es ist, glaube ich, auch da wird man Geschmäcker empfinden, man trennt sich ja da so ein bisschen weg, aber ich finde zum Beispiel dieses Thema Laborfleisch, schon nochmal spannend, weil das ja die Idee ist, man nimmt praktisch eine Probe von einem Tier und versucht das dann mit Nährlösung und so dann zu vermehren und so eine Struktur, also man baut praktisch einen Muskel auf und dieser Muskel ist wirklich ein Muskel, der ist nicht künstlich oder so, das ist wirklich ein Muskel und dann muss man das wieder weiterverarbeiten, das finde ich halt so crazy, und entweder eine Wurst, klar, das geht am einfachsten, Wurst kannst du alles verarbeiten, wer weiß, ob in der wahren Wurst eine Wurst ist oder was auch immer, oder halt dann auch strukturell in Fleischform oder Burgerform. Ich weiß nicht, der erste Burger, der ist ja jetzt vor 12 Jahren hat man den gemacht. Oder der hat irgendwie noch 250.000 gekostet oder so. Also das war natürlich immer noch preislich, ist das immer noch teurer, viel, viel teurer als normales Fleisch. Oder in Pulverform, dann kannst du das ja wirklich drucken. Ne? Also das ist schon crazy, also finde ich schon richtig crazy. Aber ich habe auch so ein paar Studien mal so mir angeguckt, wo die alle sagen, also auch wenn das skalieren sollte, wird man wahrscheinlich preislich nicht jetzt, ich sag jetzt mal, beim Discounterfleisch jemals landen. Also keine Ahnung, zum Teil gibt es ja 6 Euro pro Kilo, ob das jetzt überhaupt wie seriös das ist, sei dahingestellt. Aber man wird da wahrscheinlich eher bei so immer noch 50 bis 60, also wenn es skaliert, also nicht jetzt, wenn es 50 bis 60 Euro dann von so einem Laborfleisch ist, so vielleicht so eine anstrebenswerte oder realistische Zielgröße. Also es bleibt ein Premium-Produkt.
Ist natürlich dann auch die Frage, Energie wird wahrscheinlich auch einen maßgeblichen Teil dazu beitragen, also wie energieintensiv diese Prozesse sind. Das spielt ja auch tatsächlich eine große Rolle. Auch Wasserverbrauch hatten wir ja schon gesagt. Und ich denke da gerne jetzt auch in unsere Folge Energieexplosion zurück. Ich glaube, wir bräuchten quasi schon deutlich mehr Energie als jetzt, idealerweise fast unendlich viel, um halt diese Sachen dann auch wirklich gut skalieren zu können. Ich halte das Thema aber auch selber für sehr spannend, weil man natürlich, wenn es klappen sollte und wenn es geschmacklich halt keine Einbußen hat, ist es vielleicht sogar, und das ist natürlich ein großes Vielleicht, solange es nicht entsprechende Studien dazu gibt, aber dann ist es vielleicht sogar die gesündeste und auch ethisch unbedenklichste Form des Fleischkonsums.
Ja, und nachhaltig, weil da gibt es echt verschiedene Möglichkeiten. Aber stell dir mal vor, wir müssen jetzt ja gar nicht jetzt über das Fleisch so viel sprechen, weil das ist ja ein Punkt für sich und wir können ja mal über Gemüse sprechen.
Ja.
Oder klassischere Landwirtschaft, wie die sich verändern könnte. Und du hattest ja schon das Vertical Farming mehr oder weniger angesprochen. Und stell mir vor, du hast eine Gemüseproduktion mitten in der Wüste mit entsalztem Meerwasser, komplett mit künstlichem Licht, alles angetrieben durch Solarüberschüsse, die man dort hat. Das klingt ja erstmal nach Science Fiction, aber rein technisch ist das heute möglich. Und das ist ja vielleicht momentan noch teuer, aber das ist natürlich eine Lösung für Regionen, die eigenständig, selbstständig sich entwickeln können. Ich meine, früher haben sich die Zivilisationen ja auch da, wo Wasser war oder wo halt eine Nahrungsquelle sich ergeben hat. Und man könnte jetzt mit unserer Technologie, ist eigentlich eine Schande, dass wir es nicht hinbekommen bis jetzt schon, diese Nahrungsquellen eigentlich technologisch eigentlich sicherstellen. Und das finde ich spannend. Aber natürlich hat man dann genau diese Spannungsthemen, Energie, Fläche, Wasser. Und da muss man natürlich gucken, wie man da das zusammenführt. Und sowas ist nicht nur jetzt in der Wüste spannend oder in abgelegenen Regionen, sondern auch innerhalb der Städte. Also Vertical Farming, eins der diesen Pluspunkte ist ja, dass man nicht dann von A nach B das alles fahren muss, sondern vor Ort diese ganzen Sachen, also die Lebensmittel produzieren kann. Mhm. Also finde ich schon mega, mega, mega spannend. Und du hast dich, glaube ich, auch mit dem Thema schon ein bisschen beschäftigt.
Ja, also ich finde es auch super spannend, der Gedanke. Und was mir noch dazu einkommt gerade, auch das Thema sowas wie Schädlingsbekämpfung wäre dann ja auch wahrscheinlich fast komplett weg, wenn man quasi das in dieser Hydrokultur entsprechend züchtet. Das heißt, man könnte auch auf die Schädlingsbekämpfungsmittel verzichten. Ne? Glyphosat hatte ich gerade schon gesagt oder auch andere Mittel, die dann teilweise auch in Verruf geraten sind sehr stark. Und ich stelle mir da halt dann so vor, ne? Wir haben dann einfach Fabrikhallen, so wie wir jetzt auch Fabrikhallen können für normale Produktion in der Stadt, 10 Etagen übereinander. Da kann man dann Salat, Kräuter, Erdbeeren, da kann eigentlich alles wachsen, komplett unabhängig, wie das Wetter draußen ist, in welcher Klimazone man auch sich überhaupt befindet. Ist auch sicherlich ein spannendes Stichwort, wenn wir jetzt nochmal an unsere Folge Klimawandel denken. Ne?
Ja.
Also du kannst ja diese Hallen dann auch klimatisieren, so wie es dann benötigt ist. Wasser wird fast zu 100% wiederverwertet. Wir haben LED-Panels, die quasi Sonnenlicht erzeugen, die mit erneuerbarem Strom laufen. Das ist schon eigentlich ein schöner Gedanke. Ne? Also natürlich ökologische, biologische Landwirtschaft ist aktuell ja so, dass ich würde mal sagen Nonplusultra, wo man sagt, das ist eigentlich das, was wir möchten. Aber ich weiß nicht, wie realistisch das ist, das halt hochzuskalieren, so dass alle Menschen sich davon irgendwann ernähren könnten. Das
echt. Ich denke, es wird für bestimmte so hochwertige Produkte wird das funktionieren. Also du hast Beeren, Erdbeeren, Salate, sage ich jetzt mal, Kräuter. Ich glaube, für Weizen, Mais wird das wirtschaftlich schwierig, das so anzubauen. Und natürlich müssen wir das Energiethema natürlich da auch hinbekommen. Aber natürlich wäre das super, wenn es vor Ort dann, da wo auch viele Menschen eben sind, man direkt anbauen kann. Und ich habe mir das tatsächlich in dem Museum, hatten ja auch ein paar Sachen, so kleine Vertical Farms, so ein bisschen ausgebaut. Wenn man sich das so anguckt, dann läuft man erstmal vorbei, das ist eine Produktion, ne? Ein Hochregallager vielleicht.
Ja, genau.
Und dann ist wirklich genauso sieht das aus, aber dann wird da halt eben, dann wenn es Silate lagenweise übereinander aufgebaut und du kannst ja dann auch, da stehe ich jetzt so wenig drin, aber in den verschiedenen, sag ich mal, Höhen auch nutzen, weil du dann auch verschiedene Umgebungstemperaturen beziehungsweise Umgebungsluftfeuchtigkeiten nutzen kannst. Da kann man eine ganze Wissenschaft vermutlich dann draus machen und sich Leute darauf spezialisieren.
Das kann man dann natürlich komplett optimieren. Ne? Also das ist dann auch mit unzähliger Sensorik ausgestattet, sodass man wahrscheinlich gezielt dann auch die Klimabereiche steuern kann.
Wir werden noch zu Salatbauern. Wenn wir sowas machen wollen, wäre ich ja gerne dabei. Auch, Also man sieht, mit Technik kann man auch zum Bauer noch werden. Also von daher, die Landwirtschaft sowieso, aber jetzt sag ich mal auch in solchen
sowieso Themen, ja schon hochtechnologisiert.
Absolut.
Ne?
Aber das finde ich schon, ich finde das mega spannend.
Mhm. Was hältst du von Insekten als Proteinquelle? Das wird ja auch häufig angepriesen als Alternative.
Ja, also ich bin da skeptisch. Also ich bin da wirklich skeptisch, habe mir das auch im Vorfeld mal so lange überlegt. Also aus verschiedenen Gründen. Der erste Grund ist, dass ich glaube schon, dass in manchen Kulturen wir eine große Skepsis bis hin zu einem großen Ekel davor haben. Und ich glaube, über den Ekel kann man sich schwer hinwegsetzen. Der steckt ja in uns irgendwo drin. Und den jetzt zu umtrainieren, also klar, wenn man das dann fein malt und irgendwo untermischt, keine Ahnung, bei den Bodybuilder-Drinks, da rein damit, das wird keinen Unterschied machen. Da ist das, glaube ich, kein Thema. Aber ja, auf dem Papier klingt natürlich auch spannend, ne? Weil man hat viel Eiweiß, man braucht wenig Wasser, man hat einen kleinen CO2-Fußabdruck dahinter. Aber ich glaube, dass das Akzeptanzthema schon mal ein großes Problem ist. Insbesondere so in Europa, glaube ich, wird das schwierig. Zweitens glaube ich aber auch, dass man über das Thema Gesundheit nachdenken muss. Insekten haben ja Insektenpanzer und dieses Chitin. Das ist ein hochgradiges Allergikum. Also wenn ich schon denke, die Kollegen hier, wenn wir zusammen unterwegs sind, ne, 100 Leute, wie viel wir achten müssen auf Allergien. Jetzt habe ich aber mit meinen eigenen Kindern und selber ja auch. Glaube ich, dass das auch nicht so ganz einfach ist. Ne? Also da wäre ich auch schon skeptisch mit Schalentieren. Grundsätzlich wird ja sowieso, man muss ja immer ausgeschrieben werden. So, und dann glaube ich auch, dass das Thema Nachhaltigkeit nicht unbedingt besser sein kann.
Am Ende sind es ja auch wieder Tiere.
Es sind wieder Tiere, die gefüttert werden müssen. Und dann hast du eigentlich schon wieder eine ähnliche Problematik wie bei dem Thema Fleisch. Und also da müssten sie schon auf Reststoffen gezüchtet werden. Und das ist bisher kaum skalierbar. Und deswegen, ich weiß, es gibt so Statistiken, so Werte. Ich bin immer erstaunt, dass dann irgendwie schon die Hälfte der Weltbevölkerung Insekten regelmäßig isst. Ich frage mich immer, welche Hälfte? Also irgendwie bin ich nicht auf der falschen Hälfte der Welt bisher unterwegs.
Ja, weil und da, in wo ich unterwegs Form bin, ist halt auch die Frage.
Genau, in welcher Form und wo. Also wenn ich jetzt war ja im Asien und so. Also ich sehe das alles nicht, dass die Leute da täglich Insekten verspeisen oder dergleichen. In diesem Stil, also ich glaube, wenn man es wirklich runterbricht, dann sind das dann schon deutlich, deutlich weniger so, dass ich glaube, dass das nicht die große Welle haben muss. Und es muss ja auch preislich sein. Also zum Beispiel Insekten in Deutschland kann man sich ja so als Chips und so, ist ja noch teuer. Und was man auch nicht unterschätzen darf, ist halt der Genuss. Ne, beim ganzen Essen, beim ganzen Thema Essen.
Definitiv.
Der definitiv. Genuss, also es muss nicht nur ekel sein, sondern es muss ja auch noch schmecken.
Ja.
Und man hört ja auch, wenn Leute Insekten, ich habe auch schon mal ausprobiert, dann sagen die, es schmeckt gar nicht so schlecht. So nach dem Motto, aber so gut auch nicht. Ne? Mhm. Also ich, wie gesagt, ich glaube, es ist ja vielleicht so als Zwischenprodukt kann man es vielleicht einsetzen, wiederum als Tierfutter. Ich weiß es nicht. Also man muss ja schon auch realistisch bleiben, dass wir jetzt nicht alle morgen zu Veganern verteufeln wollen. Wir treten ja auch mal also, ein, dass wir wir keine radikalen Lösungen suchen, sondern wir müssen halt besser werden.
Das ist ja auch das aus meiner Sicht extrem Negative an dem Gedankenexperiment. Also das ist ja das, was wir auch in Deutschland erlebt haben, ne? Als dann einmal die Grünen den Veggie Day irgendwie ausgerufen haben im Wahlprogramm, sind natürlich Leute auf die Barrikaden gegangen, weil das ist halt genau das, was ich auch schon mal angesprochen habe. Man will ja nicht bevormundet werden. Ne? Wenn man, also ich glaube, so eine auch Umerziehung, ja, ich will gar nicht sagen Umerziehung, sondern ein Wandel der Gesellschaft hin zu einer besseren Ernährung aus verschiedenen Blickwinkeln, nämlich zum einen ethische Themen, zum einen ökologische Themen, auch sicherlich Kostenstrukturen, Preisthemen, Qualitätsthemen. Ich glaube, das kann weder nur top-down oder nur bottom-up erfolgen, das muss einfach so in Symbiose erfolgen und das darf definitiv nicht erzwungen werden, weil sonst passiert nämlich dieses Überschwingen, ne? Man geht in eine Richtung wie im Gedankenexperiment, jetzt wird Fleisch plötzlich verboten und dann kann es natürlich in die ganz andere Richtung wieder ausschlagen und ich glaube, da ist es extrem wichtig und vor allem muss man da auch ein Feingefühl haben, weil Nahrungs- oder Lebensmittel sind halt ein Teil der Kultur in vielen Ländern. In Deutschland vielleicht tatsächlich weniger als in vielen anderen Ländern, aber
in Deutschland ist eine fleischlose
Ernährung, muss man sagen,
ist nicht Teil der Kultur.
Heutzutage zumindest noch. Ne? Aber sowas kann sich ja auch in, sag ich mal, wandeln und ich sehe das, sag ich mal, auch nicht radikal. Also man kann da nicht mit Verboten rangehen, man kann natürlich incentivieren und man kann zum Beispiel auch natürlich über Subventionen von Ersatzprodukten oder alternativen Möglichkeiten da sicherlich rangehen. Aber ich mag das halt nicht, wenn solche Themen halt hochpolitisiert angegangen werden. Von daher glaube ich, ähnlich bei dem Thema Insekten, die es machen wollen, machen es. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt, sag ich mal, in den nächsten Jahrzehnten die Alternative sein wird.
Absolut. Also ich glaube, kein Mensch will von einer KI oder von der Politik oder vom Staat wirklich vorgesetzt bekommen, was man ist.
Ja, vorgesetzt es, nicht, aber empfohlen.
Das empfohlen, mir, genau. Das empfohlen und aufgeklärt. Also genau, gerade die Aufklärung. Und ich finde es schon wichtig, und so frei bin ich dann in meinem Gedanken nicht, dass man, also ich hatte das ja vorhin angesprochen über Deklaration, was ist drin?
Ja, genau.
Wie wurde es hergestellt? Ich finde die Aufklärung gegenüber dem Kunden, das finde ich schon wichtig und da könnten wir viel, viel besser sein. Da wird einfach, meiner Meinung nach, muss es da eine gute Lobby geben, anders kann ich mir nicht erklären, dass wir da so weit hinterherhinken.
Genau.
Bei dem Thema, was wir schon längst irgendwie klarer machen können und ich als Kunde verlange das mittlerweile auch. Also,
ja, definitiv.
Das finde ich wirklich schwierig.
Ich muss auch sagen, bei Regularien, ne, ich bin ja nicht der Freund jetzt von vielen Regularien, aber das ist ein Bereich, wo ich sage, da bin ich froh, dass wir in Europa tatsächlich relativ strenge Auflagen haben, dass zum Beispiel salmonellenverseuchtes Hähnchenfleisch nicht verkauft werden darf. Ne? Also es ist komplett strikt natürlich verboten und wird sofort, sag ich mal, aufgeklärt. In den USA hingegen, ich weiß zwar nicht, ob es wirklich heute jetzt noch so ist, aber vor einigen Jahren war es noch so, das ist komplett legal. Du bist als Kunde dafür verantwortlich, das Fleisch dann zu waschen und Da gibt es halt genug Fälle von Leuten, die halt schwer erkrankt sind oder in Teilen auch gestorben sind. Und so, ich finde sowas, da bin ich ganz froh, dass man das schon stark reglementiert, immer mit dem Ziel, wir wollen gute Qualität haben, wir wollen gute Inhaltsstoffe haben, wir wollen auch sowas wie möglichst wenig oder idealerweise kein Antibiotikum in unserem Fleisch haben, wenn wir es denn essen.
Das sind schon schwierige Themen, aber wenn man das natürlich ist, ich glaube jetzt zum Beispiel, wenn wir dann wieder auf das Thema Fleisch dann doch wieder kommen, das scheitert ja vieles an der Nachhaltigkeit einfach aufgrund der Skalierung auch. Also ich glaube, und dann des Preises, ne? Und deswegen finde ich schon grundsätzlich gut, dass man aufklärt und sagt, also was ja früher auch der Fall war. Früher gab es ja auch nicht, jetzt hat man ja auch nicht so viel Fleisch gegessen, genau, wie zuletzt.
Genau.
So, und dann ist das auch machbarer, als zu sagen, hier vielleicht gar kein Fleisch, ne? Oder das
wird genau, ich so sehe ich das auch. Also ich sehe das ja bei uns selber. So viele wirklich exzellent schmeckende Gerichte, in denen kein Fleisch enthalten ist. Es gibt natürlich auch sogar sehr, sehr viele exzellente vegane Gerichte. Also auch das ist, glaube ich, gut möglich. Ist dann sicherlich schwieriger als die rein vegetarische Ernährung. Aber also ich glaube, da muss man jetzt nicht wirklich lange suchen, bis man genug Sachen findet, die einem schmecken. Und am Ende des Tages, glaube ich, es muss komplett fleischlos sein, wäre auch gar nicht mein Anspruch. Aber natürlich müssen wir schauen, wo wir, sag ich mal, besser werden können, gesamtgesellschaftlich gesehen, was das für Auswirkungen haben kann. Und am Ende, man sieht es auch, wenn man hochwertiges Fleisch kaufen möchte, Biofleisch, dann kostet es einfach extrem viel. Das heißt, allein über den Preis, das merkt man schon, dann kann man es halt einfach nicht so häufig kaufen. Und letztendlich ist das halt die Frage. Und wenn wir dann sowas wie Fleisch aus dem Labor irgendwann vielleicht haben, das dann doch vielleicht konkurrenzfähig ist preislich, weiß ich nicht, ob das dann massentauglich ist.
Ja, absolut. Also bleibt ein mega spannendes Thema. Du hattest es vorher auch schon angekündigt, Supplements oder Nahrungsergänzungsmittel oder Functional Food.
Ja.
Wie stehst du dazu oder was hast? Ist das bei dir ein Thema oder?
Bei mir tatsächlich gar nicht. Also ist vielleicht jetzt auch nicht das Schlauste. Ne? Wir hatten das Thema gerade empfohlen durch die KI. Ich glaube, da wird es tatsächlich interessant, wenn wir halt Systeme haben, die wirklich, ne, sag ich mal, so eine Apple Watch dann nochmal aufgebohrt mehr Messwerte nehmen kann. Wenn dir die KI wirklich ideale Nahrungszusammensetzung empfehlen würde und dann auch sagen würde, du hast hier einen Mangel, nimm mal das bitte zu dir. Immer mit dem Ziel, dass man halt möglichst auch Krankheiten verhindern kann. Und da würde ich es machen, aber so im Alltag tatsächlich jetzt stand nicht. Bei meinen Blutanalysen ist auch noch nie was da rausgekommen, dass ich irgendwie eine Mangelerscheinung habe.
Ja, und ich habe mich da auch mal mit beschäftigt und persönlich nichts, aber ich glaube auch, wenn man sich so mal, also es gibt natürlich Punkte Schwangerschaft oder so, ne, und dergleichen. Also es gibt natürlich Punkte, wo sowas sinnig ist, aber so einfach grundlos, wahrscheinlich auch jede Ärztin, jeder Arzt davon abraten und vor allem, das ist ja auch mittlerweile bekannt, dass ja gerade auch das wieder ein Problem in der Deklaration von Lebensmitteln ist, dass das ja oft einfach Marketing ist. Ne? Mhm. Also ich fand's total cool. Ich weiß gar nicht, das muss ich dir mal zeigen. In einer ruhigen Minute, vielleicht verlinke ich das mal hier auch für unseren Podcast. Da hat so ein Influencer mit einer KI so Verpackungen gemacht und hat gesagt, ich nehme jetzt hier mal zum Beispiel die Cola, die Coca-Cola und dann sagt, ich mache das dasselbe Produkt, aber ich kann das vermarkten wie so ein Health Drink, weil ich schreibe dann hier keine Ahnung, so Wasser, Pure Water und so bla bla, weil halt der Hauptbestandteil wiederum Wasser ist, auch in der Cola, ne? Und hat das praktisch alles so und hat gezeigt, was man deklarieren dürfte, wie das dann ausschauen würde. Und denkst du wirklich, du gehst ins Regal, dann steht da die Cola und steht das gleiche Produkt, bloß anders deklariert und denkst du, geil, das ist doch voll gesund. Ne? Und da, ich glaube, da wird viel gemacht, auch bei diesen ganzen Joghurts mit irgendwelchen Vitaminzusätzen oder was ja auch als Functional Food ist, da glaube ich auch nicht so viel dran. Gibt's auch wenig Studien, die das irgendwie den Nutzen dann so wirklich belegt haben. Was, glaube ich, jetzt in den letzten Jahren ein mega Gamechanger ist bei diesem ganzen Thema, ist halt Ozempic. Ich weiß nicht, dann haben wir uns mal unabhängig davon mal besprochen, weil ja auch mit der Firma, die dahinter steckt, da habe ich neulich mal ein Gespräch geführt zum ganz anderen Thema. Also
aus Dänemark kommen die, glaube ich.
Genau. Das sind dänische große Firma, die, glaube ich, mit Ozempic einfach unglaublich viel Umsatz generieren. Also ich glaube, ich habe irgendwann mal gelesen, fast so viel wie der gesamte Bruttoinlandsprodukt von Dänemark zusammen.
Okay.
Also es ist schon crazy, was dahinter ist. Das ist ein Medikament, was eigentlich schon eine Sinnhaftigkeit hat, weil es für Menschen mit Diabetes oder mit starkem Übergewicht, die jetzt, und das gibt's auch, also Leute haben Übergewicht und die können nicht, die sind nicht nur faul oder ernähren sich falsch oder sowas, was man meistens, das ist ja so dieses schlechte Image, du bist dick, ja, beweg dich doch mehr und ist doch gesünder. Nein, das ist nicht immer so. Es gibt oder ganz oft auch nicht so. Und da ist sowas, finde ich, als Medikament auch absolut sinnvoll, so einzusetzen. Aber mittlerweile ist das ja ein Lifestyle-Produkt geworden, was sich ja gerade auch durch Hollywood viele Leute reinnehmen. Dann gibt es das Ozempic Face, wo Leute, die eigentlich schlank sind, ne, dann auf einmal halt dieses Ozempic nehmen.
Ja, ich glaube, durch den extrem schnellen Gewichtsverlust,
genau, ne,
dann fällt das Gesicht sozusagen
zusammen. Und ich weiß nicht, also das sind alles so Punkte, wo ich mir sage, nein, für mich persönlich bleibt Essen, Ernährung, bleibt für mich auch eine Frage der Kultur, des Genusses. Wenn ich in Urlaub fahre, dann muss ich auch nicht meine Weißwurst essen, sondern, oder was ich jetzt sowieso wenig esse, aber jetzt, ich sage mal, man muss sich ja immer auf die Umgebenheiten ja auch irgendwie so einstellen und ich finde das eigentlich mal auch spannend, ein Land durch Essen kennenzulernen. Das sagt ja viel aus.
Auf jeden Fall. Also das.
Und so ein Ozempic jetzt, so ein Shortcut oder was weiß ich was, finde ich aus so 1000 Gründen einfach nicht
ja,
so gut.
Man muss natürlich auch dazu sagen, in den USA ist natürlich der Anteil an übergewichtigen Leuten deutlich höher als ja. In Europa, ne?
Gut,
ich bin jetzt nicht derjenige, der da eine große Klappe haben darf, aber in den USA ist es halt einfach ein Problem. Ne? Und ja. Von daher muss man das, glaube ich, aus einer anderen Brille ein bisschen betrachten, weil wenn du jetzt, sag ich mal, ne, dann nimmst du wahrscheinlich lieber das Ozempic-Face als in 2 Jahren den Herzinfarkt. Ne?
Auf alle Fälle. Also da macht es total viel Sinn. Also wenn es medizinisch indiziert ist, ja. Macht das total viel Sinn, weil es tatsächlich ja, immer günstiger ist. Und
Aber auch da ist ja wieder die Frage, wieso ist das so? Wie sind die denn da hingekommen, dass sie deutlich einen höheren Anteil an stark übergewichtigen Menschen haben als wir in Europa?
Also sicherlich die Coca-Cola.
Die zuckerhaltigen Getränke ist sicherlich eins. Ich glaube insbesondere Zucker in Lebensmittel. Ich hatte vor ein paar Jahren Food Incorporated mir angeguckt, die Dokumentation, und da wird das ganz schön auch gezeigt. Es gab, glaube ich, ich weiß nicht, ob es 60er, 70er Jahren war, so dieses Umdenken, wo Fett plötzlich schlecht war, Fett gleich Übergewicht und alles. Und dann haben die überall angefangen, Fett rauszunehmen. Und dann haben die Produkte natürlich nicht mehr geschmeckt, weil Fett ist ja ein Geschmacksträger. Und dann haben die angefangen, überall Zucker reinzupumpen. Und das ist natürlich in der Konsequenz, und gerade wenn du jetzt die verschiedenen Lebensmittel guckst, dass der Anteil an diesen, ich weiß gar nicht, wie man das deutsch sagt, processed foods, ne, den hochgradig verarbeiteten Lebensmitteln, ist in den USA ja einfach deutlich höher und leider, glaube ich, auch häufig einfach die günstigere Alternative. Ne?
Ja, ich war mal in so einem Grocery Store, wo du praktisch, so wie bei uns, wenn du reingehst, dann ist ja bei jedem Supermarkt erstmal die Gemüse und Obst, der Obstbereich. Und in den USA musst du schon Supermärkte suchen, wo du das findest, in so die typischen großen Grocery Stores.
Ja.
Super, super teuer. Also ich bin fast vom Stuhl gefallen, als ich dann abverkaufen wollte.
Ja, ich erinnere mich auch. Als ich in Kanada mein Auslandssemester gemacht habe, da gab es auch einen Supermarkt Sobeys und der war exzellent erstmal natürlich. Wenn du da reingekommen bist, alles hochglanzpoliert. Aber die Preise waren halt unglaublich. Ne? Also wirklich für normales Essen, für sag ich mal normale Zutaten, musste man echt viel hinblechen. Und klar, führt dann natürlich dazu, dass die Leute, die nicht so viel haben, die greifen dann halt zu den günstigsten Lebensmitteln, die leider dann häufig auch die schlechtesten sind.
Ja, definitiv. Aber lass uns nochmal nach vorne gucken, so zum Abschluss, ein bisschen in die Zukunft. Es gibt ja auch das Thema Essen in Filmen.
Ja.
Hast du so eine Lieblingsszene oder Lieblingsfilm, wo so das, sag ich mal, ja, zukunftsartige Essen sehr stark dir irgendwie hängen geblieben ist als ein Thema? Bei mir ist es zum Beispiel 5. Element, wo diese Hähnchenpille, glaube ich, in die Mikrowelle reingeschoben wird, dann kamst du irgendwie dann klingelt es einmal kurz und dann ist das fettige Hähnchen auf einmal auf dem Teller.
Ja, ist also auf jeden Fall zurück in die Zukunft 2, ne, mit dem Hydrator, wo die Oma quasi die von Pizza hat, der Film ist ja auch Product Placement par excellence, ne? Fand ich als Kind übrigens immer mega beeindruckend, weil das kannte man aus Deutschland und aus Europa nicht so krass, ne? Und in amerikanischen Filmen überall die Produkte und irgendwie als Kind fand man das schon immer ganz, ganz cool, ne? Und da steckt sie halt diese kleine ausgetrocknete Pizza in den Hydrator und nach wenigen Sekunden kommt dann die fertige Pizza raus. Das hat mich auch als Kind immer beeindruckt. Das ist, glaube ich, technisch stelle ich mir das nicht so einfach möglich, weil es wahrscheinlich unmöglich. Ja. Ansonsten muss ich auch dran denken, an The Expanse hatte ich ja auch schon mal von gesprochen. Das ist ja so eine Sci-Fi-Buchreihe und auch eine Serie. Und da erzählen die mal so eine Anekdote, da wurde wohl echter Käse dann geschmuggelt auf einen Asteroiden und die ganzen Polizisten haben sich den dann eingesteckt aus der Asservatenkammer, weil die halt normalerweise tatsächlich alles nur künstlich dann essen, auch auf den Raumschiffen und so. Und das zeigt halt auch schon, wo wir uns vielleicht auch hinbewegen müssen, wenn wir jetzt wieder an das Thema Weltraum, Mars etc. denken, wenn wir da monatelang unterwegs sein wollen irgendwann. Ich glaube, dann kommen wir gar nicht darum herum, entsprechende, vielleicht künstliche Nahrungsquellen uns aufzubauen. Und das ist ganz spannend. Aber jetzt mal unabhängig von futuristisch oder nicht, die beste Essensszene finde ich immer noch, oder zum Thema Essen ist halt Pulp Fiction, ne, mit dem Royal mit Käse. Also das stimmt. Ist ja ein Highlight. Der
Quarter Pounder.
Genau.
Das bleibt auch hängen. Tatsächlich, ich habe auch eine Lieblingsszene, die musste ich jetzt denken in der Vorbereitung. Die hat irgendwie, hat der Film halt überhaupt nichts mit Zukunft zu tun. Das ist eigentlich so ein Liebes-Comedy. Ich glaube, der heißt Always Be My Baby oder so. Habe ich gesehen, glaube irgendwann während Corona. Und neulich habe ich den nochmal zufälligerweise, meine Frau hat den geguckt mit meinem Sohn. Und dann habe ich damit reingeguckt und dann gibt's das, also die Liebespärchen kann man, glaube ich, abkürzen. Standardgeschichte, Jugendliebe, geht auseinander, geht getrennte Wege und kommen irgendwann wieder zusammen auf dem Weg dorthin. Oh mein Gott, oh mein Gott. Nein, also und sie ist aber währenddessen eine Starköchin geworden und hat ein neues Date und ihr Date ist Keanu Reeves. Also wirklich, Keanu Reeves spielt sich selber als Keanu Reeves. Und dann gehen die dann Hollywood essen und er ist irgendwie Handwerker, also nicht gut verdienender, sagen wir es mal so. Und dann gehen die da essen in so ein Restaurant und bei dem Restaurant gibt es sein Essen und du kriegst dazu, jeder kriegt seinen Kopfhörer und auf dem Kopfhörer läuft dann das Geräusch von dem Tier, was du gerade isst. So, und diese Szene fand ich so futuristisch albern. Also keine Ahnung, also stell dir vor, du isst ein Steak und dann mutst da im Hintergrund oder so, ne? Oder grunzt, wenn du irgendwie ein Schwein isst. Also, fand ich wirklich, also total comedy-mäßig, aber schon irgendwie so absurd. Und das zeigt aber, dass Essen halt irgendwie schon so ein ansprechendes Thema am Ende des Tages bleiben wird.
Ja, ein Thema, was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben. Wir haben, glaube ich, jetzt sehr stark das Ganze aus der westlichen und sag ich mal, der entwickelten Ländern gesehen. Aber das Thema Essen und Ernährung spielt natürlich in allen Teilen der Welt eine große Rolle. Und es gibt ja viele Regionen, wo die Leute tatsächlich heutzutage leider immer noch hungern müssen. Und wie sieht das dann in Zukunft aus? Was ist da? Gibt es da einen Hoffnungsschimmer, dass wir dieses Problem irgendwann gelöst bekommen?
Ich habe schon auf mehreren Veranstaltungen wird das Thema Lösen des Welthungers, ist ja so ein klassisches Thema, ja, wo man denkt, das muss man sich machen. Und ich habe tatsächlich über die Jahre eigentlich mittlerweile aufgeschnappt, das ist nichts, was wir nicht könnten. Das muss man ganz ehrlich sagen, auch wenn man sich so mal Studien anschaut von mehreren Welthungern, muss man nicht jetzt irgendeine spezifische nehmen, Welthungerorganisationen oder Entwicklungshilfsorganisationen, dann gehen die eigentlich davon aus, dass man kurzfristig den Welthunger eigentlich mit 50 Milliarden Euro pro Jahr stoppen könnte. Wenn man es wirklich nachhaltig macht, also wirklich mit auch so Lösungen, über die wir gesprochen haben, dann müsste man als Weltgemeinschaft wahrscheinlich so 300 Milliarden im Jahr in die Hand nehmen. Das klingt viel, aber ist es überhaupt nicht viel.
So,
ne?
Viel klingt es nicht, wenn du dir überlegst, dass die jetzt GPU-Cluster
dafür. Genau, wollte ich sagen, es gibt Computer, die mehr kosten mittlerweile, die gebaut werden. Also das ist eigentlich kein Naturgesetz Welthunger, sondern es ist eigentlich ein Thema, was nicht an dem, ja wahrscheinlich auch gar nicht an dem Geld scheitert, sondern an den politischen Umständen, auch an dem wirklichen Willen der Weltgemeinschaft zu sagen, wir lösen dieses Thema. Und leider sind Menschen und gerade Hunger, das ist auch aus der geschichtlichen Erfahrung, wenn man zurückblickt, auch, also kann man jetzt viele Länder nehmen, aber Hunger war schon immer ein politisches Druckmittel ohne Ende. Ohne Ende, weil es gibt nichts wahrscheinlich an der Stelle, was ekliger ist, um Druck auszuüben, als die Leute ja quasi verhungern zu lassen, ne? Und das ist eigentlich das Traurige, dass wir technologisch nicht in die Zukunft gucken müssten, was irgendwann mal möglich ist, sondern dass heute alles ist. Es wäre alles da, Geld, die Technologien. Ich glaube, die Begeisterung beim Großteil der Menschheit und trotzdem kriegen wir es nicht hin.
Ja, das ist auf jeden Fall ein schwieriges Thema. Aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt und ich glaube, du sagst es, es ist noch nicht mal eine technologische Herausforderung in der Größe, aber wenn wir jetzt tatsächlich immer mehr Ressourcen haben, immer besser optimieren und es schaffen, auch Energie hochzufahren, dann ist sowas wie zum Beispiel Meerentsalzung auch wieder vielleicht irgendwann tatsächlich kein Thema mehr, sodass auch der Anbau von Nahrungsmitteln halt weltweit gelöst wird, auch ja, Hunger verschwinden könnte. Das müsste ja eigentlich ein gutes Ziel für die gesamte Menschheit. Ne?
Also wenn nicht das, was dann, ne? Das muss man ehrlicherweise sagen. Aber ich glaube, wir werden das jetzt hier nicht diskutieren, abschließen können. Das sprengt dann, glaube ich, auch den Rahmen. Ich fände es spannend, mal zu erfahren, was ihr zu dem Thema Ernährung, zu dem Thema auch Welthunger oder auch zu den Technologien, zu dem veganen Wunder, über das wir hier sprechen. Ist es eins oder vielleicht doch lieber nicht? Und das würde mich wirklich interessieren. Wir haben aus meiner Sicht versucht, das sehr offen zu diskutieren, uns auszutauschen und auch mal zu zeigen, dass viele Dinge natürlich da auch kommen und auch viele Dinge auch noch vor uns stehen. Aber das, ja, es wird ein buntes und auch ein trendiges Thema immer bleiben, weil wir täglich uns ernähren müssen.
Ja, du sagst es, trendiges Thema. Ich glaube, Social Media und Essen ist tatsächlich ein riesen Wachstumsmarkt. Ne? Also ich habe auch das Gefühl, es findet in vielen Bereichen doch ein gewisses Umdenken statt in Richtung Lebensmittelqualität. Wenn wir uns jetzt angucken, was für Lebensmittel dann auf einmal trendy sind, ne? Die neapolitanische Pizza. Ich habe letztens selber mal 48 Stunden Teig quasi gemacht für den Pizzaofen. wo man dann irgendwie plötzlich merkt, okay, überall ploppen dann auch neue Restaurants auf in dem Bereich, wo man vor 20 Jahren vielleicht noch gar nicht so wirklich drüber gesprochen hat. Man wusste klar, neapolitanische Pizza gibt's, aber das war jetzt nicht so das Thema. Und auch, sag ich mal, internationale Köstlichkeiten aufgetischt werden. Das finde ich eigentlich super spannend, ne? Und meine Hoffnung ist so ein bisschen, dass man wirklich diesen kulturellen Aspekt auch nicht verliert. Also das, was im Gedankenexperiment geschildert wurde, gezeigt wurde, das ist echt keine wünschenswerte Zukunft. Man kann natürlich über viele Dinge streiten und diskutieren, ob die jetzt heutzutage so in Ordnung sind oder nicht. Aber ich finde, die Freude und die Faszination am Essen, das dürfen wir, glaube ich, nicht verlieren. Und das wünsche ich mir halt auch für die Zukunft, dass man da das als, sag ich mal, sehr menschliches Element auch beibehält.
Total. Ich muss mich jetzt nochmal outen. Während Corona, ich war ja viel unterwegs.
Ja.
Und das ist ja ein bisschen weniger geworden aus privaten Gründen, aber war ja auch viel international unterwegs. Und während Corona habe ich dann, ich saß dann im Bett und meine Frau hat sich umgedreht und gesagt, was guckst du dir da an, wie da irgend so ein Spiegelei brät? Und ich so, ja, das ist hier in Asien, das sind so Märkte, da bin ich früher so lang gelaufen und fand das immer total geil da, ne? Also so Malaysia über so einen Markt zu laufen, wenn die dann irgendwas frisch zubereiten. Ich bin auch immer relativ neugierig. Ich habe, glaube ich, was das angeht, einen ganz guten Magen. das immer gut vertragen oder auch in Japan und dergleichen. Und das habe ich dann irgendwann vermisst, weil ich finde tatsächlich, das meine ich wirklich ernst, habe ich gerade schon gesagt, also man lernt eine Kultur und ein Land auch durchs Essen einfach kennen, durch die Essgewohnheiten, durch die Spezialitäten. Ja, und dann hat man doch, ich glaube, der Mensch wird immer eine Sehnsucht auch gewiss nach solchen Sachen haben. Aber ja, es werden auch neue Trends wieder kommen. Und da freue ich mich auch irgendwie ein bisschen drauf.
Ja, genau. Also das muss ich sagen, das freut mich auch immer. Und ich lerne auch gerne immer neue Kulturen, neue Essgewohnheiten kennen.
Guten Morgen, Tommy. Guten Morgen, Roman. Was darf ich euch heute zum Frühstück servieren?
Ich nehme den Hype des Tages, bitte.
Oh ja, mal was Trendiges, aber bitte ohne gedruckten Sellerie, Chia-Brei Deluxe und ein Espresso aus echten Bohnen. Ah, Spaß, ich trinke doch gar keinen Kaffee.
Zweimal Hype des Tages. Kommt sofort. Ich checke kurz den aktuellen Ernährungstrend auf Holofeed und Instameter.
Sag mal, wie hast du geschlafen?
Ah, wie ein Laborlachs in der Bioblase. Und du?
Ich bin zweimal aufgewacht. Mein Nutri-Score hat wohl wieder mit mir geredet im Schlaf.
Frühstück ist da. Hype des Tages. Zuckerfreie Pancakes mit Bio-Pistazien, veganem Speck und proteinoptimierten Fabergé-Eiern. Frisch aus dem Lebensmitteldrucker.
So sieht sie aus. Die Zukunft der Ernährung.
Ich hätte nie gedacht, dass ich mal Eck die Influencer esse. Früher war ein Spiegelei einfach ein Ei. Nicht das Ergebnis einer biotechnologischen Weltformel.
Wenn ihr denkt, das ist futuristisch, ihr solltet mal die Frühstücksideen sehen, die mir eure Kinder schicken. Dieser Blick in die Zukunft kam übrigens von Romans Sohn. Gerne mehr davon. Ich liebe Ideen aus der Community.
Ja, aber lasst uns doch gerne auch mal Kommentare da. Wie seht ihr das ganze Thema? Seid ihr vegetarisch? Seid ihr vegan? Habt ihr die Supplements für euch entdeckt? Könnt ihr euch vorstellen, dass in Zukunft uns quasi der Nutri-Roboter beliefert und man gar nicht darüber nachdenken muss mehr, was man isst, weil man kriegt jederzeit das aufgetischt, was der Körper braucht? Ist das wünschenswert? Schreibt es uns in die Kommentare und wir freuen uns auf jeden Fall von euch zu hören.
Ja, bis dahin, habt viel Spaß. Vielleicht kocht ihr auch schon mit KI, mit so einem Thermomix in der neuesten Generation. Vielleicht hat ihr irgendwann ChatGPT. Probiert was aus und wenn ihr was ausprobiert habt, dann schildert das gerne und wir freuen uns auf die spannende Diskussion über das Thema Ernährung. Bis dann.
Bis dann.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.